Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der polnische Journalist Witold Szabowski, Jahrgang 1980, hat in seinem Heimatland viele Reportagen veröffentlicht, die auch in Buchform erschienen sind. Bevor er in den Journalismus gegangen ist, hat er in Kopenhagen als Koch gearbeitet. In dem Buch, das jetzt auf Deutsch von ihm erscheint, geht es um das Kochen und die Politik. Die Köche des Kreml heißt sein Buch, das Melanie Longerich vorstellt.
Heute wäre das Schreiben dieses Buches nicht mehr möglich, schreibt Witold Szabowski im Vorwort seines Buches »Die Köche des Kreml«. Denn als das Buch des polnischen Journalisten veröffentlicht wurde, war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bereits im Gange.
Ich habe »Die Köche des Kreml« nur zu Ende bringen können, weil sich niemand in Wladimir Putins Land vorstellen konnte, dass die Mechanismen der Macht Putins und die seiner Vorgänger so gut anhand der Küche dargestellt werden können.
Es ist bereits Witold Szabowskis zweites Buch in diesem Stil. Beim ersten, mit dem Titel »Wie man einen Diktator satt bekommt«, schaute er den Köchen von Pol Pot, Fidel Castro oder Saddam Hussein in die Töpfe und ließ gleichzeitig eine Art kulinarisches Porträt des 20. und 21. Jahrhunderts entstehen, das die Architektonik der Tyrannei gleich mitlieferte. Und nun also schaut Szabowski, der mit Anfang 20 selbst als Koch in Kopenhagen gearbeitet hat, bevor er als Reporter zur polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza wechselte, nun also schaut Szabowski in russische, sowjetische und wieder russische Geschichte vom Ende der Zarenzeit bis heute.
Wladimir Putin machte einen großen Fehler, als er in die Ukraine einmarschierte. Einen Fehler, der ihn seine Macht und vielleicht sein Leben kosten könnte. In Russland werden Diktatoren schon lange nicht mehr von der Straße gestürzt, sondern durch Palastintrigen, an denen Dienstpersonal, Leibwächter, Köche, Chauffeure beteiligt sind. Vielleicht sitzt der Koch, der ein paar Tropfen Gift in Putins Suppe träufeln wird, bereits im Kreml.
Anhand von 18 Menüs lässt der Autor Köchinnen und Köche, deren Nachkommen, aber auch andere eng involvierte Geschichten erzählen. Vom letzten Koch des Zaren, von Lenin, der ein Leben lang unter Magen- und Verdauungsproblemen litt. Stalin war es dann, der begann, mit Nahrungsmitteln Politik zu machen. Und Szabowski legt anhand des Holodomor nahe, von wem Putin sich abgeguckt haben könnte, die Welt mit der Blockade von ukrainischen Getreideschiffen zu erpressen. Dieses Kapitel über den großen Hunger, mit dem Stalin 1932 bis 1933 die Sowjetukrainer geißelte, um die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft durchzusetzen, ist ihm besonders eindrücklich gelungen. Die über 90-jährige Vera Mordko erzählt ihm ihre traumatischen Kindheitserinnerungen. Und sie hatte noch Glück. Ihre Mutter arbeitete als Köchin der Kolchose.
Frau Vera erzählt weiter, die meisten, die in der Kolchose arbeiteten, überlebten dank ihrer Suppe. Aber meine Mama hatte schließlich Kinder zu Hause. Sie musste auch an uns denken. Und als uns niemand sehen konnte, gab sie uns 3 kleine rote Rüben. Nehmt sie mit nach Hause, Kinder. Ich koche euch auch eine Suppe. Ich schäme mich, das zu erzählen, aber wir waren so hungrig und 3 rote Rüben in einer Zeit des Hungers waren einfach unglaublich verlockend. Und dann aßen wir die Rüben einfach auf. Abends kam unsere Mutti aus der Kolchose nach Hause. Als sie herausfand, dass wir sie aufgegessen hatten, schrie sie uns nicht an oder schlug uns. Sie fing nur an zu weinen. Sie weinte so schrecklich, weinte und weinte, und ich hatte Angst, dass sie nie mehr aufhören würde.
Aber Szabowski widmet sich auch dem üppigen Essen und wie man damit Ziele erreicht. Auch hier war es Stalin, der die Maßstäbe setzte, wie der Autor am Festessen beschreibt, das der sowjetische Diktator für die Sieger des Zweiten Weltkriegs anlässlich der Konferenz von Jalta ausrichten ließ. Sein georgischer Koch Sascha servierte Truthahn mit Soße aus Quitten und Orangen und Wolfsbarsch in Champagnersoße.
Stalin weiß bereits, welchen Eindruck üppig gedeckte Tische auf seine Gäste machen. Hier in Jalta bekommt Roosevelt nun einen riesigen sowjetischen Truthahn geschenkt. Es war Sascha gewesen, der Stalin daran erinnert hatte, dass man in Georgien jemanden, den man mit seinem Reichtum beeindrucken wollte, an seinen Tisch einlud. Stalin hat in Jalta schließlich alles herausgeholt, was er sich vorgenommen hatte.
Auch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl schildert Witold Szabowski aus Sicht von Betroffenen, ebenso wie die sowjetische Invasion in Afghanistan. Bei der ersten lässt er die Kantinenköchin erzählen, bei der zweiten die Truppenköchin, Mama Nina genannt. Sie wird begreifen, dass es sich, anders als die sowjetische Propaganda damals schon behauptete, nicht um eine friedliche Intervention in einem befreundeten Land handelte, sondern um Krieg. Eine Erkenntnis, die Hoffnung mache, umschreibt es Witold Schabowski und die er auch bei der russischen Bevölkerung hinsichtlich der Ukraine nicht aufgebe. Einen besonderen Seitenhieb auf den amtierenden russischen Präsidenten hat er sich dann bis zum Schluss aufgehoben. Nämlich die Geschichte von Putins Großvater Spiridon, der angeblich für Rasputin gekocht hatte und auch für Lenin und Stalin. Dieses Gerücht hatte Putin selbst vor seiner ersten Präsidentschaftswahl gestreut, als großartigen Werbegag, weil er so in seiner Biografie Epochen vereinen könne, wie Schabowski schreibt, für die die Russen, trotz all des Bösen, das damals geschehen sei, ein nostalgisches Faible hätten.
Die Geschichte von Spiridon Putin ist vielleicht das schönste Beispiel dafür, wie russische Propaganda hinter den Kulissen funktioniert. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Wichtig ist, dass die Menschen daran glauben.
Wer schon bei den Köchen der Diktatoren gerne mit an der Herdplatte stand, wird Schabowskis Köche des Kreml lieben. Ein gekonnt recherchiertes, beeindruckend leicht erzähltes Buch über die schwere Kost der russisch-sowjetischen Geschichte.
Melanie Longerich über Witold Schabowski. Die Köche des Kreml, wie Russland mit Essen Politik macht. Übersetzt hat Paulina Schulz-Gruner, Katapult Verlag, 432 Seiten, 26 €.